Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und willkommen zu Zip FM, heute am Donnerstag, den 26. Januar 2012. Heute wurde das Zip FM zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem Freien Radio für Mannheim und Heidelberg.
Heute beschäftigen wir uns im Zip FM mit den folgenden Themen:
Internationaler Kongress zu zivilen Ungehorsam an diesem Wochenende in Dresden.
Demonstration mit Nazi-Beteiligung nach einem Messerangriff auf einen Fußballtrainer in Dessau.
Suche nach dem Endlager für Atommüll aus naturwissenschaftlicher Sicht.
Vom 27. bis 29. Januar findet in Dresden ein internationaler Kongress zum zivilen Ungehorsam statt. 2 Tage volles Programm mit Größen wie Dario Azzellini und Alex Demirovic. Coloradio Dresden sprach mit Henning Obens, einer der Organisatorinnen des Ungehorsam Disobedience Kongresses.
In dieser Konferenz. Das eine ist der internationale Austausch, das zweite ist eben die theoretische Auseinandersetzung und da haben wir ein Panel, das nennt sich Ziviler Ungehorsam, demokratisches Korrektiv oder radikales Transformationsprojekt. Da wollen wir uns eben damit auseinandersetzen, was für eine Funktion kommt eigentlich diesem zivilen Ungehorsam zu. Ist es so, dass wir ausgehend von Jürgen Habermas in das Projekt haben, was sich theoretisch sehr annähert an so ein liberal-demokratisches Verständnis und gleichzeitig sehr an sehr engen Korsett gebunden ist theoretisch. Also da nimmt Habermas verschiedene Begründungszusammenhänge. Also er differenziert zwischen dem zivilen Ungehorsam als Aktion des Bürgers oder Aktivität des Bürgers gegenüber dem Widerstand, der Aktionsform des Revolutionärs und setzt da verschiedene theoretische Grundpfeiler fest. Jetzt gibt es ein anderes Verständnis von Ungehorsam, das sich theoretisch irgendwie anders legitimiert. Und genau diese Auseinandersetzung wollen wir eben in diesem Panel führen.
Die Zielgruppe des Kongresses geht aber sicherlich über Akademikerinnen vielleicht mit einem Faible für Proteste hinaus, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, das ist, also wir haben bewusst ganz viele verschiedene Formen und Möglichkeiten der Auseinandersetzung gehabt. Wir haben einige große Panels, wir haben kleine Workshops, wir haben aber auch sogenannte Teach-Ins, wo sich verschiedene Aktivistinnen einfach erstmal untereinander vernetzen können, was sie übereinander erfahren können über ihre Proteste. Und das soll bewusst eben kein rein akademischer Kongress sein, in dem sich sozusagen nur die Gelehrten, meistens dann ja Herrschaften, auseinandersetzen, sondern wir wollen dann eine Verbindungslinie machen zwischen Aktivistinnen und Aktivisten und Leuten, die sich theoretisch und wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Und so ist das eben auch geplant. Und als dritten Akzent, den ich vorhin schon angedeutet hatte, setzen wir uns natürlich auch nochmal sehr intensiv mit Dresden auseinander. Also wir kommen ja nicht umsonst nach Dresden 3 Wochen vor den großen Protesten. Da geht es nochmal um die Frage unter dem Titel Die Pflicht zum Ungehorsam, Protest zwischen legitimer Aktion und illegitimer Repression. Da werden noch Leute diskutieren über die verschiedenen Dimensionen der Repression gegen soziale Bewegungen, gerade in Dresden, die gerade geschehen sind. Und werden, das wird Professor Andreas Fiesan von der Universität Bielefeld, Corinna Genschel vom Komitee für Grundrechte und Demokratie, Anne Roth, die als Bloggerin und Journalistin aktiv ist, Bodo Ramelow als Betroffener von einer Immunitätsaufhebung und Alexander Schneider von der Sächsischen Zeitung werden unter der Moderation von Martin Kaul von der TAZ eine Diskussion eben darüber führen, was bedeutet es eigentlich, wie der Staat darauf reagiert und was für Entgrenzungen seitens staatlicher Reaktionen sind eigentlich auch gerade in Dresden zu beobachten.
Was erhofft ihr euch von dem zivilen Ungehorsam als einer Form des Widerstandes denn überhaupt? Also wie stellt ihr euch das denn vor, so ein ziviler Ungehorsam, wie der vielleicht in Zukunft aussehen könnte?
Also erstmal wollen wir diese Frage auch diskutieren. Wir gehen da noch nicht jetzt mit der klaren Perspektive rein. Ich selber denke, dass man Ungehorsam eben als diese kollektiven Regelbruch, diese Idee dahinter sehr dynamisch begreifen muss und immer gucken muss, in welchen Situationen entwickelt, also braucht man diese Aktion und worin liegt da oder wie weit geht eine Radikalisierung und wo enden auch die Möglichkeiten von zivilem Ungehorsam. Wenn wir uns beispielsweise die Proteste in Syrien anschauen, die gerade blutig niedergeschlagen werden, da ist quasi das Arsenal des zivilen Ungehorsams häufig auch überfragt. Und es geht nicht darum, das zu einem sozusagen Allheilmittel zu machen für gesellschaftliche Veränderungen. Aber es geht sehr wohl darum, das zu kontextualisieren und zu gucken, welche Bedingungen haben wir hier in sozusagen einigermaßen rechtsstaatlichen Ambiente und welche Bedingungen herrschen in anderen Ländern. Und dabei müssen wir dennoch ja feststellen, dass die Bezüge sehr, sehr ähnlich sind, auch in Ägypten und so weiter, wo wir aber auch sehen, es gibt die Grenzen dieses Konzeptes und es war klar, dass die Proteste sozusagen nicht überstanden hätten sich nicht irgendwann Fußball-Ultras hingestellt und den Platz auch verteidigt. Und insofern, solche Fragen wollen wir halt diskutieren und wollen da halt eben Menschen dazu einladen zu gucken, was bietet das eigentlich was bietet es eigentlich an als Argumentationsmöglichkeit? Denn ich glaube, sehr häufig steht man in solchen Diskussionen vor der doch recht einfachen Argumentation, so sehr rechts, vom positiven Recht quasi ausgehend, naja, aber es ist doch verboten. Und es wäre ja schön, wenn Leute lernen würden, so quasi Recht und Gerechtigkeit einander abzuwägen und dann selbstständig Entscheidungen zu treffen und dafür vielleicht auch noch ein paar kluge Gedanken mit auf den Weg zu bekommen. Das wäre schon schön, wenn wir das mit der Konferenz erreichen können.
Soweit Henning Obers. Weitere Informationen und das gesamte Programm des Kongresses findet ihr im Internet unter www.ungehorsam-kongress.de. Dessau ist bekannt für den Fall Uri Jalot, einen Flüchtling, der in Polizeigewahrsam ums Leben kam. Seit Jahren begleiten Aktivisten den Prozess gegen die damals wachhabenden Polizisten. Deshalb gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Demonstrationen in der Stadt. Nun gibt es Demonstrationen aus einem ganz anderen Anlass. Am 16. Januar wurde ein Fußballtrainer des ASG Dessau von einem senegalesischen Flüchtling im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt. Dieser Vorfall wird nun von Nazis instrumentalisiert. Sowohl am 16. als auch am 21. Januar fanden Demonstrationen statt, an denen auch zahlreiche Nazis teilnahmen. Radio Korax sprach mit Steffen Andersch vom Projekt Gegenpart, mobiles Beratungszentrum gegen Rechtsextremismus in Anhalt.
Also es war ja bereits die zweite Demonstration dieser Protestbewegung um die Messerattacke in Dessau-Roßlau, die am Samstag stattfand. Und an der Demonstration haben nachweislich 50 bis 70 Neonazis aus der Region und darüber hinaus teilgenommen. Neonazis aus dem militanten Kameradschaftsspektrum und auch Neonazis aus dem Spektrum der sogenannten autonomen Nationalisten. Und leider muss man sagen, hat sich die Protestbewegung, wie viele Akteure auch gefordert haben, auch wir und Bündnisse in der Stadt, weder räumlich noch politisch noch strukturell, zumindest an dem Tag selbst, von den Rechtsextremisten und den Neonazis distanziert. Es wurden möglicherweise volksverhetzende Parolen skandiert, aus Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Und besonders pikant, eine Gruppe von 50 Neonazis ist nach dem eigentlichen Demonstrationsgeschehen durch das Dessauer Rathauscenter marschiert im Stadtzentrum, hat dort auch wieder rechtsextreme Parolen gegrölt und zeitgleich fand dort eine Veranstaltung der Kurt-Weill-Gesellschaft statt im Kontext in Vorbereitung des diesjährigen Kurt-Weill-Festes. Und das hat natürlich auch für Entsetzen, für Besorgnis und auch überregional für Schlagzeilen gesorgt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass die meisten Neonazis aus recht militanten Kreisen kamen. Können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen? Was wissen Sie dazu? Woher kamen diese Neonazis? Und vor allen Dingen aber auch vielleicht so Territorium, also auf den Ort bezogen, eher aus Dessau-Roßlau, oder kamen da auch Leute dann angereist?
Ja, also wir konnten Neonazis aus der hiesigen Kameradschaftsszene identifizieren. Also maßgeblich Führungsfiguren aus der Kameradschaft Freie Nationalisten Anhalt Bitterfeld. Darüber hinaus, diese Gruppierung aus dem Spektrum der sogenannten autonomen Nationalisten war aus Leipzig und Umland. Und interessant ist, zu dieser Demonstration wurde ja vor allen Dingen im Internet, nämlich über eine Facebook-Gruppe namens Steh auf, mobilisiert. Und wenn man die Beiträge dort verfolgt hat, dann war das schon ein buntbrauner Schüttelmix, um das so zu formulieren. Also es gab eindeutig rechtsextreme und rassistische Beiträge und Argumentationsmuster. Es gab auch Beiträge, die versucht haben, die sehr angespannte und fragile Situation und Lage in der Stadt ein Stück weit zu beruhigen. Und es gab auch Bilder, Meinungsbilder, die versucht haben, sich der Sache differenzierter zu nähern. Allerdings diese Spontandemonstration wurde nicht angemeldet, ganz bewusst nicht angemeldet. Das hat die Facebook-Gruppe im Vorfeld auch so kommuniziert. Und angemeldet vor Ort hat sie denn ein einschlägig vorbestrafter und bekannter Neonazi und Rechtsextremist, der vor 10 Jahren an einer schweren Körperverletzung beteiligt wird und dort 5 Jahre in Haft war. Also er hatte 2 alternative lebensbedrohlich verletzt. Und just dieser Anmelder spielt auch bei diesem Fußballverein ASG Vorwärts Dessau Roßlau, hat gespielt, muss man sagen, hat gespielt bis zur Spielsaison 2007-2008. Und dieser Verein wird ja auch vom Verfassungsschutz und von der Polizei als rechtsextrem, zumindest was das Fanumfeld und Teile auch der Mitglieder anbelangt, eingestuft. Und wir hatten also die pikante Situation, dass eine Demonstration gegen Gewalt, so wurde es nämlich kommuniziert, von einem rechtsextremen Gewalttäter angemeldet wurde.
Mhm. Apropos Demonstration mit Motto gegen Gewalt, das ist ja relativ allgemein. Bei der Demo sind auch Bürgerinnen der Stadt mitgelaufen. Inwieweit haben sich diese denn von den Neonazis distanziert?
Also was wir besonders erschreckend fanden, es sind sehr, sehr viele junge Leute mitgelaufen. Junge Leute vor allen Dingen aus dem Fußballspektrum. Das wiederum hängt damit zusammen, dass der eigentliche Anlass ja die Messerattacke auf einen Fußballtrainer dieses Vereins ASG Vorwärts Dessau war. Und also wirklich 13-, 14-jährige Kids, völlig unreflektiert, die am Ende auch nicht wussten, hinter wen sie da eigentlich hermarschiert sind. Und das war schon ein besorgniserregendes Szenario.
Wie hat sich denn die Polizei dabei verhalten?
Also die Polizei beziehungsweise die Ordnungsbehörde hat am Ende diesen Aufmarsch genehmigt. Die Begründung, soweit ich sie kenne, lautete, man kann nicht davon ausgehen, dass der Aufruferkreis über Facebook jetzt identisch wäre mit den Leuten, die dann tatsächlich am Samstag sich vor McDonald's getroffen haben. Deswegen hatte man keine rechtliche Handhabe, diesen spontanen Aufzug jetzt zu untersagen. Und die Polizei hat am Ende auch diese Gruppe dingfest machen können, die Nazi-Parolen krölend durch dieses Einkaufszentrum ist. Das heißt also, es wurden dort die Personalien festgestellt von, glaube ich, ganz genau 53 Neonazis und Rechtsextremisten, und der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen dem Anfangsverdacht der Volksverhetzung.
Sie haben es ja gerade schon erwähnt, die Neonazis instrumentalisierten ja letzten Endes den Vorfall der Messerattacke eines senegalesischen Asylbewerbers auf einen 29-jährigen Fußballspieler des ASG Dessau Vorwärts. Was ist denn da im Januar genau passiert?
Ja, also das muss zum Teil spekulativ bleiben. Da kann ich auch noch die Medienberichte paraphrasieren. Angeblich hätte dieser Jugendtrainer vom ASG Vorwärts Dessau versucht zu schlichten, weil der besagte Asylbewerber gerade dabei war, einen 54-Jährigen das Handy wegzunehmen, oder es gab einen Streit um das Handy. Das ist nicht völlig klar. Und auch zur Situation und ob diese Situation eine Vorgeschichte hat, gibt es derweil nur Spekulationen. Da ermittelt die hiesige Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass auch die Hintergründe dieser Tat zeitnah aufgeklärt werden, zeitnah, transparent, rechtsstaatlich und nachvollziehbar.
Der Fußballverein ASG Vorwärts ist dafür ja auch in Verruf gekommen, rechtsextreme Mitglieder zu haben. Was für eine Rolle spielte denn der ASG Dessau Vorwärts bei der Demo am Samstag?
Also der Verein, das muss man dazu sagen, hat sich im Vorfeld von dieser Demonstration distanziert. Auch der geschädigte Jugendtrainer, das Opfer der Messerattacke, hat sich im Vorfeld davon distanziert. Und sie haben auch ganz klar davon gesprochen, dass sie sich hier nicht rassistisch instrumentalisieren lassen wollen. Das sind die offiziellen Statements. Allerdings, wenn man sich den Aufzug dann genau angeschaut hat, gab es eben auch zumindest Leute aus dem Umfeld, Fanumfeld des Vereins, die am Ende mitmarschiert sind. Also eine sehr ambivalente Situation. Die Vereinsspitze, die Vereinsführung, inklusive das Opfer, distanzieren sich, aber an der Basis scheint das dann doch nicht bei allen anzukommen.
Der Anmelder der Demonstration hat bereits angekündigt, dass weitere Demonstrationen folgen sollen. Beim Thema Endlager für Atommüll wird selten unaufgeregt gesprochen. Entweder sind es Politiker oder an sie gebundene Wissenschaftler mit eindeutig ideologischer Ausrichtung, die sich zu Wort melden, oder Aktivistinnen aus der Protestbewegung gegen den Standort Gorleben. Michael Mehnert ist Physiker und war bis vor kurzem angestellt beim Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS. Dann wurde er gefeuert, weil er intern Kritik geübt hatte an der Parteilichkeit und an der Wissenschaftlichkeit des BFS. Nun betreibt er eine Internetseite, endlagerdialog.de. Hier will Michael Mehnert öffentlich wissenschaftliche Fakten bezüglich einer Endlagersuche für Atommüll verknüpfen und das eben korrekt wissenschaftlich. Unaufgeregt, egal von welcher politischen Seite es kommt. Radio Frei fragte erst einmal, was es denn zu beachten gilt, wenn ein Endlager zu finden ist. Denn irgendwo muss der Müll ja auch nach einem Ausstieg letztendlich hin.
Die Frage ist, ob es überhaupt ein Endlager geben kann. Eigentlich kann es kein Endlager geben, weil die Zeitdimensionen, die man betrachten muss, gehen weit über 1 Million Jahre hinaus.
Aber irgendwo muss man es erstmal hinlegen.
Ja, genau. Also wir sollten uns unterhalten über ein langfristiges Atommülllager. Und das ist keine Endlagerung, auch nicht eine Entsorgung. Die Sorgen wird man nicht los. Gut, die Frage ist, was hat man dabei zu bedenken? Ein wesentlicher Punkt ist eigentlich, dass die wissenschaftlichen Grundlagen eigentlich nicht zweifelsfrei absichern können, eine so langfristige Prognose einer geologischen Struktur. Die Geologie ist eine beschreibende Naturwissenschaft, ist fähig, gewisse Aussagen zu machen, ist aber unfähig, viele Eindeutigkeitsaussagen zu machen. Insofern ist es auch eine Illusion, quasi von einem Standort oder durch Untersuchung eines Standortes festzustellen, dass dieser geeignet ist oder nicht. Das war ja Gorleben. Da wird ja immer noch versucht, nachzuweisen, dass er geeignet ist. Das übersteigt eigentlich die Fähigkeiten der Geologie. Man muss prinzipiell bei solchen Problemen, da kann man Wissenschaftsforschung treiben, was kann Wissenschaft überhaupt, was kann welche Wissenschaft überhaupt aussagen? Und da würde ich sagen, es ist ganz einfach so, dass man nur zu einem Schluss kommen kann, eine geologische Situation ist besser geeignet als die andere. Man kann nicht sagen, dass diese besser geeignete Situation geeignet ist für ein Endlager oder für ein langfristiges Atommülllager.
Und was genau muss erstmal untersucht werden?
Ja, man muss sich überlegen, welche geologischen Voraussetzungen sind eigentlich am stabilsten. Also da ist ja schon viel Vorarbeit gemacht worden. In Deutschland ist man dazu gekommen, aufgrund der geologischen Situation, dass man prinzipiell drei geologische Situationen aufsuchen könnte, nämlich Salz, Ton und Granit. Wir können wählen und wir können auch versuchen, auf dieser Basis ein möglichst sicheres Endlager zu finden.
Kommen wir dann erstmal direkt zu Gorleben. Es sind immer wieder Sachen zu hören, dass Gorleben politisch beeinflusst wurde bei der Untersuchung, ob es ein Endlagerstandort sein kann. Es kamen immer wieder Spruchstücke zutage, warum Gorleben eigentlich nicht taugt. Dr. Ulrich Klemann hat eine Studie vorgelegt, Bewertung des Endlagerstandortes Gorleben, und sagte dazu, Weitererkundung in Gorleben ist Geldverschwendung. Erstmal dazu, was ist denn die Grundlage?
Das ist Salz in einer bestimmten geologischen Struktur. Das Salz wurde ursprünglich vor 250 Millionen Jahren in Schichten, in horizontalen Schichten abgelagert. Und dann wurde es überlagert und Gorleben ist jetzt eine Situation, wo das Salz nach oben geschoben worden ist, nämlich in einen sogenannten Salzstock.
Von wem wurde das nach oben geschoben?
Grundsätzlich ist Salz ein relativ leichtes Gestein. Und wenn sich jetzt in geologischen Zeiträumen darüber ein schwereres Gestein ablagert, dann kommt das Salz unter Druck. Und unter Druck ist es in geologischen Zeiträumen fließfähig und wird dann, weil es spezifisch leichter ist als das darüber liegende Gestein, nach oben gedrückt an bestimmten Stellen. Insbesondere an Störungszonen.
Das heißt, Gorleben ist eine Störungszone gewesen?
Ja, da streiten sich die Geologen. Also es kann sein, dass dort eine entsprechende Störung vorlag. Es kann aber auch irgendwelche anderen Unregelmäßigkeiten vorliegen, die zufällig an dieser Stelle die Salzstockbildung befördert hat. Also das ist ja gerade ein Punkt von Herrn Klemann, dass er sagt, man muss bei jedem Salzstock damit rechnen, dass er tektonischen Ursprungs ist. Das heißt also, Salzstöcke zeigen eigentlich im Großteil der Fälle solche Störungszonen auf. Das ist dann noch ein zweiter Punkt. Auch wenn Salz unter Umständen für die Endlagerung relativ gut geeignet ist, muss man sehen, dass ein solcher Salzstock ja dadurch entstanden ist, dass Salz und andere Schichten, die mitgerissen worden sind, nach oben bewegt worden sind. Dadurch entsteht eine sehr komplexe Struktur, die dazu führt, dass man sehr genau untersuchen muss, ehe man zu dem Ergebnis kommen kann, ob jetzt diese Struktur besser oder weniger besser geeignet ist für die Endlagerung. In Salz wird zum Beispiel in den USA endgelagert Abfall aus der Waffenproduktion. Und an diesem Standort liegt eben kein Salzstock vor, sondern Salz in noch flacher Lagerung. Und das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einem solchen Salzstock.
Und was ist der jetzige Stand zu Gorleben? Auf der einen Seite wird immer von der Protestbewegung gesagt, das Endlager in Gorleben wird widerrechtlich immer weitergebaut. Auf der anderen Seite, welcher Ministerpräsident kann ernsthaft jetzt noch nach all den Lügen, die aufgetischt wurden, zustimmen, dass Gorleben ein Endlager wird? Gibt es eine ernsthafte Endlagersuche oder Zwischenendlagersuche, wie die Bundesregierung es verspricht?
Ja, das ist die Frage. Also es gibt zwar diese Arbeitsgruppe Endlagersuchgesetz, die aber in Geheimverhandlungen irgendwelche Sachen hin und her schiebt. Man erfährt ja da in der Öffentlichkeit nichts. Und das ist natürlich nicht ein Verfahren, das irgendwie zu Vertrauen führt. Grundsätzlich muss man sagen, Gorleben alleine weiter zu untersuchen, ist Blödsinn. Da hat Herr Klemann recht, das ist Geldverschwendung. Man muss mehrere Standorte gleichzeitig untersuchen. Das ist auch in der frühen Vergangenheit so angelegt worden. Man hat versucht, immer drei Standorte parallel zu begutachten. Das ist damals aber vom Land Niedersachsen durchbrochen worden, durch Herrn Albrecht, der sich für Gorleben entschieden hat. Und grundsätzlich muss man so vorgehen, dass man verschiedene Standorte, die von außen erstmal als relativ gut aussehen, untersucht und dann möglichst bei drei Kandidaten bleibt und dann eine Dreierliste aufstellt, wo man dann sagt, okay, es gibt einen Favoriten, dann einen zweiten, einen dritten. Ob das jetzt wirklich so läuft, ist sehr fraglich. Und man muss einfach sagen, dass die Leute im Wendland natürlich gewisse Erfahrungen haben, die einfach dazu führen, dass sie in solch ein Suchverfahren keinerlei Vertrauen mehr haben. Und als ersten Schritt muss man eine neue Vertrauensbasis schaffen. Und das ist relativ schwierig und auf jeden Fall nicht so zu machen, wie es angesetzt worden ist.
Aber wenn jetzt, sagen wir, es würde tatsächlich so weit kommen, dass ernsthaft gesucht wird, würden Sie aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, dass es am Schluss trotzdem Gorleben werden könnte?
Also ich habe ja schon betont, dass man aus wissenschaftstheoretischen Gründen eigentlich nicht sagen kann, ein Standort ist geeignet. Man kann also nicht sagen, Gorleben ist geeignet und man kann, oder es ist auch unredlich, an dieser Frage immer weiterzumachen. Auf der anderen Seite kann man nicht sagen, dass Gorleben der schlechteste Standort in der Bundesrepublik ist, weil man hat ja noch keinen anderen untersucht und damit auch keinen besseren. In anderen geologischen Formationen kann man auch zu Überraschungen kommen, die einfach bei konkreter Untersuchung auch zu gewissen, ja, man sagt immer K.O.-Kriterien führen. Wie gesagt, der Vergleich ist es dann. Man ist dann natürlich immer mehr oder weniger auf der unsicheren Seite. Es gibt keinen Nachweis, es gibt nur eine Argumentation, dass ein Standort relativ gut geeignet ist. Und insofern kann natürlich dann später rauskommen, dass Gorleben bei den ganzen auch negativen Punkten, die in Gorleben vorhanden sind, trotzdem der bessere von den 3, 4, 5 Standorten ist. Also Gorleben hat ja einen Nachteil, es hat kein Deckgebirge über dem Salz. Und das ist durch die Elster als halt abgeräumt worden. Und könnte man sich die Frage stellen, gibt es ein Salzvorkommen, vielleicht möglichst in flacher Lagerung, mit einer guten Tonsteinüberlagerung, gibt es solche Situationen? Die wären natürlich schon von Hause aus besser als Gorleben. Man hatte damals in Gorleben höchstwahrscheinlich auch die Hoffnung, dass man da eine Tonschicht drüber hat, weil das eigentlich eine ziemlich übliche Konstruktion in Deutschland ist. In fast ganz Deutschland ist der Salz im Untergrund. Dann hat man eine Tonschicht, die relativ gut abschließt. Mhm. Und darüber hat man zum Beispiel Süßwasservorkommen. Also die Hoffnung, dass man einen besseren Standort findet als Gorleben, ist nach meiner Meinung durchaus begründet.
Das war das ZIPFM für heute Donnerstag, den 26. Januar 2012. Heute zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Region.
Die Themen heute waren: Kongress zu zivilem Ungehorsam am kommenden Wochenende in Dresden. Weitere Informationen hierzu findet ihr unter www.ungehorsam-kongress.de. Demonstration mit Nazi-Beteiligung nach Messerangriff in Dessau und Endlagersuche aus naturwissenschaftlicher Perspektive, ein Interview mit Michael Mehnert, Betreiber der Homepage endlagerdialog.de.
Alle Einzelbeiträge in voller Länge findet ihr auf freieradios.net. Das gesamte ZIP-FM zum Nachhören findet ihr unter www.zip-fm.net. Das nächste ZIPFM könnt ihr dann morgen hören, in eurem freien Radio oder als Podcast im Netz.